In meiner Jugend gab es eine Fernsehsendung, die hieß Pimp My Ride. Und dann gab es noch so einen Abklatsch davon, Pimp My Bike, also motze mein Fahrrad auf. Und da haben die Kandidaten ihr Fahrrad hingegeben. Und da hat dann so eine Bastelcrew das aufgemotzt. Neu lackiert, ganz neue individuelle Dinge rangebaut. Und danach war das Ergebnis umwerfend, so sage ich mal. Also die Kandidaten, die waren aus dem Häuschen und konnten gar nicht fassen, was ist da eigentlich passiert. Das, was vorher kaputt war, ist plötzlich heil. Das, was abgeplatzt ist an Lack, das war wieder irgendwie ganz neu. Und ganz viele neue Features waren dran. Es war gar nicht wiederzuerkennen. Das Alte in dem Neuen. In unserem heutigen Bibeltext, der auch der Wochenspruch ist, geht es auch um alt und neu. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, 2. Korinther 5, die Verse 16 bis 18. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. In Vers 16 schreibt Paulus, dass er nicht mehr nach menschlichen Maßstäben andere Menschen beurteilt. In anderen Übersetzungen steht nach dem Fleisch oder nach der Fleischesart. Paulus hatte einst in der Gemeinde oder die Gemeinde Korinth an sich gegründet. Und er hat dort gelehrt. Er hat dort die Leute unter seine Fittiche genommen und sie herangezogen. Nach einiger Zeit ist er dann weitergezogen und in dieser Zwischenzeit, wo er weg war, ist die Gemeinde gewachsen und viele neue Leute sind hinzugekommen. Darunter waren auch Leute, die Paulus irgendwie doof fanden. Sie mochten Paulus nicht. Sie haben ihm einige Sachen vorgeworfen und somit auch seine Autorität angezweifelt. Sie warfen ihm vor, alles, was du machst, machst du nur, weil es dir gerade so passt. Alles, was du machst, tust du nur, weil du dich irgendwie bereichern willst, weil du dich hervorheben möchtest. Und dann schreibt Paulus einen Brief, weil er dieses ganze Gesage hört. Und er wehrt sich gegen diese Vorwürfe, die ihm entgegengebracht werden. Er habe sich bereichert an der Kollekte, die eingesammelt worden ist. Sein Reden sei damals schwach gewesen. Er hat das nicht angemessen gemacht. Er sei wankelmütig. Er verfälsche das Wort, das gepredigt wird. Und er hat auch kein Empfehlungsschreiben von irgendeiner anderen Gemeinde, die sagen, das ist ein guter Mann. Und in diesem Kontext schreibt Paulus diesen Brief. Und es steht, in unser Bibelvers, unsere Bibelverse stehen in diesem Kontext. Also, sie werfen ihm vor, du beurteilst nach menschlichen Maßstäben, nach deinen eigenen Maßstäben. Was sind diese Maßstäbe? In der Wesensart eines Menschen ist es so, dass er alles auf sich selber bezieht. Er denkt, er lebt, er trachtet nach dem, was aus ihm herauskommt und was für ihn gut ist. Also der Mensch lebt aus dem Ich und für das Ich. So selbstbezogen betrachten sich letztendlich alle Menschen. Und jede Situation und jeder andere Mensch wird so beurteilt aus meiner Perspektive und auf mich bezogen. Ist der andere mir sympathisch oder ist er mir unsympathisch? Imponiert er mir oder schätze ich ihn eher gering. Ist der andere interessant für mich oder ist er eigentlich ein Unwichtiger oder ein Langweiler? Kann ich mich an dem anderen erfreuen oder ärgere ich mich eher über den? Jesus hat im Lukas-Evangelium ein Gleichnis erzählt. Ein Pharisäer und ein Zöllner gehen in den Tempel und beten. Ein Pharisäer, und so könnte man das heute sagen, war so ein mega Frommer, so ein super Frommer, der scheinbar nichts falsch gemacht hat. Und dieser geht in den Tempel und will beten. Und er sieht dabei einen Zöllner. Und ein Zöllner, das war jetzt nicht so die High Class. Die wurden damals eher so als Betrüger, Diebe angesehen und deswegen ausgestoßen. Man wollte mit denen nichts zu tun haben. Und der Pharisäer sieht ihn. Und dann sagt er, danke, dass ich nicht so bin wie der da. Wie dieser Mann. Wie dieser Zöllner, wie dieser Betrüger. Wie dieser erbärmliche Mann. Der Pharisäer macht den Zöllner so schlecht, dass er selbst gut dastehen kann. Er kann nun sagen, was toll an ihm ist, an seiner eigenen Person. Und warum? Weil er alles auf sich bezieht. Er beurteilt die Person auf sich bezogen. Dass Menschen in unserer Welt so egozentrisch sind und alles betrachten, das ist gar nicht so fern. Ich will nur erinnern, als die große Flüchtlingswelle kam, haben ganz viele Menschen nur an sich gedacht. Hier in Deutschland, ganz viele. Populisten wurden laut und haben Angst gemacht. Und dann kamen da irgendwelche Hetzprediger und haben gesagt, die nehmen uns alles weg. Die kriegen alles hinterhergeworfen. Die kriegen unser Geld, die kriegen unsere Arbeitsstelle. Warum? Weil sie nur an sich gedacht haben. Mein Leben ist mir wertvoll und ich möchte, dass es so bleibt. Und ich habe euch hier auch einen Kommentar rausgezogen aus Facebook. Es ist nicht schön gewesen, weil Menschen nur an sich gedacht haben. Und das Gleiche passiert auch mit Gott. Wir betrachten Gott aus unserer Perspektive. Paulus hat selber gesagt, dass er sogar Jesus auf diese Art beurteilt hat. Paulus hatte klare Vorstellung, wie Gott ist. Er hatte klare Vorstellung von dem, wie ein Messias, der versprochene Retter, auszusehen hatte. Die damaligen Juden dachten, es kommt irgendwann ein Retter, ein Messias, und er wird uns befreien. Er war versprochen von Propheten. Und in der Zeit, wo Paulus gelebt hatte, da hatte man klare Vorstellungen, wie dieser Messias wirken soll. In der Zeit gab es die Besatzungsmacht, die Römer waren da und der Messias kommt und befreit uns. Er wird diese wegschicken, irgendein Machtwort sprechen oder vielleicht sogar Krieg führen und die werden verschwinden. Und er wird ein neues Königreich aufbauen und da können nur wir leben, nur wir Juden. Und wir sind nicht fremdbeherrscht. Sie hatten also die klare Vorstellung, befreie uns von dieser Besatzungsmacht. Aber Jesus war anders. Er hat diese Erwartung nicht erfüllt und deswegen konnte das nicht in Paulus Kopf rein und auch nicht in den Kopf von den anderen Juden, dass Jesus der Messias ist. Es ging einfach nicht rein, weil sie diese Ich-Perspektive hatten. Sie haben nur aus der Ich-Perspektive alles betrachtet. Was dient mir? Was will ich gerade? Was finde ich gut? Wie sollte Gott eigentlich wirken? Weil ich es besser weiß. Warum ist das so? Warum ist der Mensch so egozentrisch? Warum ist er ich-bezogen? Paulus schreibt, dass er Jesus auch auf diese menschliche Art beurteilt hat, weil er noch in seiner alten Kreatur stand. Er war noch die alte Schöpfung. Und damit meinte er nicht irgendeine Altersangabe, irgendwie früher war ich mal irgendwie anders. Ich war 35 und wusste es nicht besser. Er meint diesen Begriff theologisch. Die alte Schöpfung. Und damit denkt er auch gleich an die Schöpfungsgeschichte. Er denkt an Adam. Paulus schaut zurück auf die Schöpfungsgeschichte, die in der Bibel steht, weil er da sieht, warum der Mensch so egoistisch ist. Gott hat einst die Welt geschaffen, das haben viele von uns gelernt, und darunter war auch der Mensch. Und damit beginnt die Geschichte von Adam und Eva. Und Gott stellt ihn in einen Garten und der Mensch darf eigentlich alles machen, was er möchte. Er darf hingehen, wo er will. Er darf essen, was er will. Mit einer einzigen kleinen Ausnahme. Und zwar gab es da einen Baum der Erkenntnis. Und von dem durfte er nicht essen. Oder die beiden. Also der Mensch, die beiden Menschen. Und am Ende taten sie es doch. Sie haben davon gegessen. Und dann entstand ein Bruch zwischen Gott und Mensch. Ein Vertrauensbruch. Und seit diesem Zeitpunkt lebt die ganze Menschheit in dieser Ich-Bezogenheit, weil sie einfach nicht mehr in der Gegenwart Gottes ist. Wir Menschen wurden sozusagen gottlos und haben uns selbst verherrlicht. Wir haben uns selber größer gemacht, als wir sind. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Eine Verfehlung. Wir verfehlen unser Ziel. Und wir verfehlen das, wofür wir eigentlich gemacht sind. Wir sind nämlich nicht dazu gemacht, immer an uns selbst zu denken. Wir sind nicht dazu gemacht, uns groß zu machen und größer als Gott. Und die Folgen dieses Egoismus sind, dass wir unfreundlich sind, dass wir nicht die Wahrheit sagen oder zur Wahrheit stehen und dass wir auch nicht im Reinen sind. Aber zuallererst ist die Folge, dass wir ein Leben ohne Gott haben und somit Unfrieden. Man könnte sogar das drastisch ausdrücken, Feindschaft mit Gott haben. Nun kann der ein oder andere sagen, aber. So kann man doch nicht jeden Menschen einfach so pauschal verurteilen. So schlecht sind doch nicht alle Menschen. Und ich auch nicht. Ich bin doch auch kein schlechter Mensch, kann man sagen. Und ich kenne auch Menschen, die nicht so schlecht sind. Das sind keine üblen Typen. Es gibt doch Menschen, auch wenn sie ohne Gott unterwegs sind. Und die tun was Gutes. Ärzte ohne Grenzen. Ärzte, die einfach in Entwicklungsländern gehen und Menschen helfen, weil die sich nicht selber helfen können, weil die keinen Arzt zur Verfügung haben oder der einfach zu teuer ist und sie nicht dahin gehen können. Und dann sind da Menschen, die versuchen, den Regenwald zu retten. Ist doch kein schlechtes Anliegen. Und dann sind da andere Menschen, die versuchen, die Tierwelt zu retten. Auch kein schlechtes Anliegen. Und dann gibt es andere Menschen, die helfen in der Suppenküche, auch wenn sie ohne Gott unterwegs sind, und schenken dort Essen. Auch keine schlechten Menschen. Nein, schlecht nicht. Aber dennoch sündige Menschen. Nach dem Bruch mit Gott hat der Mensch die Sehnsucht nach dem Guten. Es fehlt ihm etwas. Und das spürt er auch, bewusst oder unbewusst. Der Mensch macht sich auf die Suche. Weil er merkt, es ist etwas rostig, so wie beim Fahrrad. Es ist etwas Lack abgeplatzt. Es ist irgendwas kaputt. Irgendwas läuft falsch. Es quietscht in meinem Leben. Und das möchte er aufpimpen, aufmotzen. Wie ein kaputtes Fahrrad vielleicht. Und da gibt es verschiedene Wege, die man nutzen kann. Der erste ist, dass es mir persönlich immer gut gehen muss. Mir persönlich muss es gut gehen und dann ist auch alles gut. Und je nachdem, wie man das Gute definiert, das tut der Mensch selber, und was für ein Persönlichkeitstyp man ist, sieht dieser Weg des Gutens für einen unterschiedlich aus. Der ein oder andere sagt dann, gut ist, wenn ich wirklich ganz oben stehe. Man könnte sagen, so in der Nahrungskette, in der Finanzkette oder sonst irgendwo, ich muss oben stehen. Und dann geht er in Ellbogenmentalität überall hin und rempelt alle weg, weil es ihm dann gut geht, wenn er ganz oben ist. Wenn er ein anderer Persönlichkeitstyp ist, eher so ein Harmoniemensch, dann sagt er vielleicht, na gut, Ellbogen, das ist nicht so mein Ding, das erzeugt Streit, ich möchte das vermeiden, ich möchte Harmonie haben. Aber um das zu erzeugen, nehme ich es nicht so ganz genau mit der Wahrheit. Ich biege die mal ein bisschen. Vielleicht sogar so weit, bis sie bricht, die Wahrheit. Und so kann ich im Frieden leben. Ich habe dann keine Konflikte. Anderer Weg ist, natürlich auch das Gute versuchen in die Welt zu bringen und somit irgendwie im Reinen mit sich selbst und mit der Umwelt zu sein. Und dann tue ich etwas. Ich strenge mich an. Zum Beispiel in der Suppenküche. Zum Beispiel für den Regenwald. Und. Ich strenge mich an. Und vielleicht sagt mir auch die ein oder andere Religion, wie das funktioniert. Ganz viele Menschen gehen zum Buddhismus, weil sie da sehen, okay, die Menschen, die wollen Frieden in diese Welt hineinbringen. Jedenfalls sagen sie das, sie wollen friedlich leben. Und die sagen mir dann, wie es funktioniert. Und deswegen gehe ich dahin und gib mir deine Anleitung. Und schon wieder geht es eigentlich nur um mich. Es geht um mich, dass ich Frieden habe, dass es mir gut geht. Und da wären wir wieder bei dem Sündenbegriff. Alles, was ich tue, tue ich nach menschlichen Maßstäben, weil ich definiere, was gut ist, weil ich definiere, was das Gute ist in mir und um mich herum. Und Paulus schreibt in Vers 18, dass er das ablegen konnte. Diesen alten Menschen, dass es nur um mich geht, der eigentlich sein Ziel verfehlt. Er hat sein Leben nicht von sich aus aufgepimpt, aufgemotzt, sondern er beschreibt in Vers 18, das kann ich gar nicht. Das hat alles Gott gemacht. Nur Gott. Gott hat das neue Leben in ihm bewirkt. Und du und ich, wir können das. Wir können das nicht machen, dieses Gute. Dass wir uns wirklich in vollkommener Weise gut fühlen, rein fühlen und irgendwie im Frieden leben können. Wir können das nicht von uns aus tun. Paulus hat gemerkt, dass er das nicht kann. Er hatte eine Begegnung mit Jesus, die sein Leben völlig umkrempelte. Man könnte sagen, er war ab diesem Zeitpunkt eine neue Schöpfung. Und das konnte er nicht aus sich selbst heraus, sondern nur, weil Gott es in ihm vollbracht hat, weil er Gott das bewirkt hat, weil er eine Begegnung mit Gott hatte. Und so konnte er auch diesen ganzen alten Menschen, diese menschlichen Maßstäbe, die er hatte, ablegen. Die ganzen falschen Erwartungen, die ganzen falschen Vorstellungen gegenüber Menschen und auch Gott. Gott hat Paulus zu einer neuen Schöpfung gemacht. Die neue Schöpfung ist für Paulus jetzt nun die neue Wirklichkeit, in der er lebt. Wenn jetzt nun die alten Maßstäbe abgelegt worden sind, wenn der alte Mensch in mir jetzt gestorben ist, was ist denn eigentlich das Neue? Er spricht von etwas Neuem, die neue Schöpfung, aber was ist das? Was sind denn auch diese neuen Maßstäbe, die gelten? Wenn wir den ganzen Kontext lesen, in dem unsere Verse stehen, dann gibt es ein Vorzeichen. Liebe. Das Thema des gesamten Abschnittes ist gebettet in die Liebe Jesu Christi. Und somit ist der neue Maßstab, der göttliche Maßstab, Liebe. Liebe so, wie sie uns in Jesus begegnet. Wie Jesus sie zeigt. Und die Liebe zeigt sich so, dass Jesus für alle Menschen da ist. Nicht nur für mich ganz allein. Nicht nur für die super Frommen, die sonntags in die Kirche gehen, immer beten. Nicht nur für die, die es äußerlich schaffen, ihr Leben so aufzupimpen, dass es gut aussieht, dass es gepflegt aussieht. Nein, Jesus ist auch zu denen gegangen, die in der Gesellschaft einen schlechten Ruf hatten. Zu denen, die die Maßstäbe und Erwartungen der Gesellschaft nicht erfüllten. Seine Liebe hat sich nicht an den Maßstäben der Menschen orientiert. Seine Liebe war für alle Menschen da. Und so ist das natürlich, wenn ein Pastor plötzlich mit dem Fahrrad hier reinkommt, auch egal, weil die Liebe soll transportiert werden. Klingt jetzt alles gut und schön. Aber wie wird man denn zu einer neuen Schöpfung? Wie funktioniert das? Paulus schreibt in Vers 17 eine Bedingung. Und nur mit dieser Bedingung kann man eine neue Schöpfung sein. Wenn jemand zu Jesus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. In anderen Übersetzungen steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Was ist damit gemeint? Paulus benutzt diese Formel ganz häufig. In seinen ganzen Briefen hat er sie, glaube ich, über 90 Mal verwendet. In Christus sein. Er meint damit einen Raum, sind wir ein bisschen kognitiv jetzt, also keinen abgeschlossenen Raum, so wie hier, ein Raum zwischen Heilsbeginn und Heilsvollendung. Das Heil ist die Versöhnung mit Gott. Und diese Versöhnung gibt es nur mit Jesus Christus. Und das haben wir auch vor 3 Wochen gefeiert. Ostern. Wir haben diese Versöhnung gefeiert. Jesus ist für die Sünde, unsere Sünde am Kreuz gestorben. Und wenn wir das glauben, dann hängt unser altes Ich, unser altes Ego, unser alter Mensch, hängt da mit am Kreuz, weil Jesus uns mit in diesen Tod hineinnimmt. Und Jesus ist nach seiner Kreuzigung auferstanden. Er wurde neu zu Leben erweckt. Und wenn wir das glauben, dann sind wir da auch mit hineingenommen. Neues Leben wird entstehen. Wir sind also dadurch, wenn wir das glauben, eine neue Schöpfung. Dieser Heilsbeginn fängt also mit der Bekehrung an. Also wenn man sagt, ja, ich glaube daran. Es ist kein, ich habe das mal gelernt im Kindergottesdienst, ich habe davon gelesen, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, um zu sagen, ja, ich glaube das. Es ist also kein Wissen und es ist auch irgendwie kein Verhalten, was man an den Tag legt. Wenn wir uns bekehren, dann glauben wir an dieses Ostergeschehen. Und dieser Glaube, das ist das Geheimnis, der zieht uns nämlich in die Beziehung zu Jesus. Wir werden mit ihm vereint. Und das meint in Christus sein. Es ist eine lebendige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und in einer Beziehung geht es nicht mehr um mich, sondern um den anderen. Ich bin nicht mehr auf mich selbst fixiert, sondern ich schaue mir den anderen an. Ist das auch unsere Wirklichkeit? Dass wir andauernd den anderen anschauen? Mal ehrlich, ist es das? Widerspricht das nicht eigentlich unseren Erfahrungen, unserer Realität? Obwohl ich schon jahrelang Christ bin, merke ich immer wieder, dass ich andere Menschen zum Beispiel in Schubladen reinstecke. Ganz normale Schubladendenken hat wahrscheinlich jeder von uns, der eine größer, der andere kleiner, aber es gibt es, dieses Denken. Und immer wieder kommt es vor, dass ich einfach oberflächlich irgendeinen Menschen abstempel und sage, du gehörst in diese Schublade. Mach ich auf, steck ihn rein, zack, ist egal wie eng die ist, Hauptsache er passt da irgendwie rein. So, ne? Wo sind denn da die göttlichen Maßstäbe? Warum leide ich immer unter diesen menschlichen Maßstäben, unter noch irgendwie mein altes Ich? Wenn in Christus sein ein Raum zwischen Heilsbeginn und Heilsvollendung ist, dann muss man diese Verwandlung von alt in neu als einen Prozess ersehen. Ich vergleiche das mal mit der Ehe zwischen zwei Partnern. In der Bibel heißt es, dass ein Mann und eine Frau, wenn die sich verheiraten, ein Fleisch werden. Und in Christus sein trägt diesen Aspekt mit. Wir werden in die Beziehung mit Jesus Christus hineingenommen. Mit Gott haben wir eine Beziehung. Wir sind da vereint. Auch wenn man vor der Heirat sich ein bisschen kennengelernt hat und dann heiratet, man versteht sich gut, wer kann von sich sagen, ich kenne meinen Partner voll und ganz. Ab dem Zeitpunkt der Heirat. Und auch während der Ehe. Wer hat seinen Partner schon voll und ganz enträtselt und stellt sich nicht mal die Frage, warum macht er das jetzt? Und irgendwie finde ich das jetzt doof und irgendwie verstehe ich ja gar nicht, was der jetzt da macht. Oder die. Also der Mann ist auch nicht immer nur unverständlich. Auch Frauen verstehen manchmal ihre Männer nicht. Aber andersrum ist es meistens eher so, Männer verstehen ihre Frauen nicht. Aber war ehrlich, wer hat bis in das kleinste Detail seinen Partner schon enträtselt? Wahrscheinlich keiner. Kann man einen Menschen so enträtseln? Wahrscheinlich nicht. Und Paulus hat auch nicht gleich nach seiner Bekehrung seine großen Missionsreisen begonnen. Zwischen seiner Bekehrung und seiner ersten Missionsreise liegen ungefähr 10 bis 15 Jahre. Er hat 10 bis 15 Jahre gebraucht, bis er ein richtiger Missionar wurde. Und in dieser Zeit hat er sich von den erfahrenen Gläubigen, von den Aposteln und anderen belehren lassen. Er hat auch immer wieder versucht zu predigen und hat das geübt. Aber richtig missioniert hat er erst später. 15 Jahre. Und in dieser Zeit hat er die Beziehung mit Jesus Christus angefangen und immer wieder intensiviert. Die Beziehung wurde fester, sie wurde enger. Er hat sich an Gott geklammert. Und so kann man das nämlich auch verstehen, wenn wir sagen, okay, das Alte ablegen, umso enger wir mit Gott in Verbindung sind, umso tiefer unsere Beziehung zu Gott ist, umso mehr kommt diese Liebe in uns hervor und wird dieses Alte verdrängen und etwas Neues beginnt in uns. Und das können wir erleben. Wir können erleben, dass etwas Altes, was in uns ist, allmählich vergeht. Wir können erleben, dass etwas Neues in uns aufbricht. Und das Neue ist nicht vielleicht wie bei der Fernsehsendung Pimp My Bike, dass dieses Fahrrad einfach irgendwie überlackiert wird und ein paar neue tolle Sachen dran montiert werden. Bei Gott ist es anders. Da findet eine Verwandlung statt. Und zwar wird das Alte wirklich entnommen und das Neue hineingelegt. Das können wir nicht selbst machen. Wir können wirklich nur diesen Anstrich machen. Unser Leben aufpimpen, aufmotzen, neuen Lack draufschmieren. Aber richtig erneuern, das können wir nicht. Das kann nur einer. Das kann nur Gott. Das Alte, was geprägt ist von unserer Ich-Bezogenheit, das wird abgelegt, wenn wir dann wirklich eine Beziehung mit Jesus Christus haben. Und die Liebe gewinnt dann diesen Raum. Und das ist halt nur möglich mit Jesus. Und heute kann man sich entscheiden. Möchte ich einfach nur für mein Leben einen Lackanstrich oder möchte ich es neu? Möchte ich nur ein paar neue Gadgets, irgendwie Boxen an mein Fahrrad? Oder möchte ich was vollkommen anderes? Nicht was ranmontiert ist, sondern ich möchte es neu. Dann kannst du dich heute entscheiden. Und auch wenn du schon jahrelang mit Jesus unterwegs bist, entscheide dich dafür, weiterzumachen. Entscheide dich dafür, diese Beziehung mit ihm zu intensivieren, damit einfach diese Liebe in dir Raum gewinnt und aus dir herauskommt. Und dass du nicht mehr nach diesen menschlichen Maßstäben handelst, sondern dass die Liebe der Maßstab allen deinen Denkens ist. Alles, was du machst, tust du aus Liebe. Und das geht nur, wenn du eine Beziehung mit Jesus pflegst und sie ganz intensiv hast. Und dann werden wir befreit von dieser Ich-Bezogenheit, von der Sünde. Und dafür können wir Gott nur danken. Und das möchte ich auch tun im Gebet. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du uns befreit hast von der Sünde und dass du dieses alte Sündige aus unserem Leben herausziehst, aus unserem Inneren und dass du was ganz Neues in uns hineinpflanzt. Und das aufbricht und das Liebe hervorbringt. Hab Dank dafür, dass das möglich geworden ist, weil du in Jesus Christus auf diese Welt gekommen bist und ans Kreuz gegangen bist. Und du starbst dafür unsere Sünden. Für das, was uns eigentlich von dir trennt. Und hab Dank dafür, dass du uns damit hineinnimmst, dass dieses Alte auch am Kreuz stirbt. Und dass du dann auferstanden bist und dass du uns in diese Auferstehung mit hineinnimmst, dass wir auch neues Leben dadurch empfangen. Hab Dank dafür. Dir sei Lob und Ehre. Amen.